Payments in a Nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu Payments in a Nutshell, unserem PPI Schweiz Podcast, wo wir wichtige Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute wollen wir uns dem Thema E-Billing widmen und darüber sprechen, welche Geschäftsmodelle von Banken in diesem Bereich noch bekleidet werden können, sowie herausstellen, welche Mehrwerte sowohl für die Verbraucher als auch für die Rechnungssteller von Banken noch gehoben werden können. Für unser Gespräch heute haben wir zwei absolute Top-Kandidaten aufgeboten. Das ist zum einen der Vorstandsvorsitzende der PPI AG, Thorsten Völkel, der die europäische Perspektive mit dem Fokus Land Deutschland vertreten wird. Und zum anderen ist das der CEO von PPI Schweiz, Carsten Mieling, der mehr die Swissness und den hohen eidgenössischen Qualitätsstandard in die Diskussion einfließen lassen wird. Ich begrüße euch beide ganz herzlich und freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Deutschland und die Schweiz, zwei benachbarte Länder. Wir sind freundschaftlich verbunden, sage ich mal. In der Wirtschaft kann man vielleicht sogar sagen, es gibt eine kompetitive Freundschaft. Das heißt, man guckt ab und zu über den Zaun und schaut sich an, was denn die andere Partei besser, vielleicht schöner oder exakter macht. Deutschland gilt in unseren Augen als ein Land, das eine tolle Ingenieurskunst betreibt, das eine sehr starke Industrie hat, die Produkte herstellt, die halt eben sehr gut laufen und eine lange Lebensdauer haben. Und selber bilden wir uns ein in der Schweiz, dass wir einen hohen Qualitätsanspruch haben und vielleicht Dinge auch etwas pragmatischer angehen. Im Sport ist das Kräfteverhältnis etwas anders. Ich habe mir mal die Fußballspiele, Länderspiele angeschaut seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Da bin ich auf 32 Länderspiele gekommen, mit aber 24 Siegen für Deutschland. Da ist es ganz klar, das Kräftemessen, da unterliegen wir Schweizer. Das Torverhältnis liegt auch bei 85 zu 29 Toren für Deutschland. Wenn wir den Bogen zurückschlagen zu Payments, Carsten, und uns anschauen, was denn im Zahlungsverkehr vielleicht zukunftsweisender gelöst wird hier in der Schweiz als in Deutschland. In welchen Aspekten sind wir innovativer unterwegs? Was kann Deutschland von uns lernen?
Ja, Matthias, also vielleicht noch kurz zu dieser Statistik seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich eine lange Zeit. In kürzerer Vergangenheit würde ich sagen, waren wir durchaus erfolgreicher. Also wir kamen zum Beispiel eine Runde weiter als Deutschland an der Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen in der Quali. Deutschland hat diese Woche verloren gegen Belgien. Also da können wir durchaus in der jüngeren Vergangenheit mithalten. Und was den Schweizer Zahlungsverkehr anbelangt, da waren wir sowieso immer sehr innovativ in der Vergangenheit. Also wir waren wohl die Ersten, die ein Real-Time-Clearing-System, Clearing- und Settlement-System aufgebaut haben, weltweit würde ich sogar sagen, mit SIG Interbank-Clearing. Und wir sind auch in diesem Thema, was wir heute besprechen, E-Billing, E-Invoicing, E-Bill-Presentment, wie man es auch immer nennt, schon sehr, sehr lange unterwegs. Also es hat mal vor 20 Jahren schon bald angefangen. Und wir haben heute einen guten Standard, oder? Wir haben mit dieser E-Bill-Plattform, die zentral ist, wo alle Banken angeschlossen sind, 95% aller Banken können E-Bills empfangen für ihre Kunden. Und unser Land hat, glaube ich, 8 Millionen Einwohner, wovon knapp 3 Millionen tatsächlich E-Bills bewirtschaften regelmäßig. Also da sind wir sicher sehr gut unterwegs. Und vielleicht auch noch zu erwähnen, Twint, wir haben es ja geschafft, in einem so kleinen Markt doch eine App zu lancieren, entgegen Google und Apple und was da alles durch den Markt geschwirrt ist. Und wir haben auch da 5 Millionen Nutzer bereits. Und also ich würde sagen, wir müssen uns nicht verstecken im Zahlungsverkehr.
Thorsten, unser letztes Podcastgespräch führten wir Ende Oktober 2022. Wir sprachen damals unter anderem über das europäische Firmenwachstum, über Unternehmenskultur sowie auch die Begünstigung von Innovation im eigenen Hause. Wir haben es von Carsten eben gehört, die Schweiz ist im Zahlungsverkehr durchaus innovativ unterwegs und die Gruppe PPI kann vom hiesigen Ableger auch was lernen. Du bist als oberstes Aushängeschild der PPI-Gruppe häufig unterwegs und triffst dich unermüdlich mit Bankgrößen und Entscheidungsträgern auf europäischem Niveau. Gestern Abend spät erst kamst du aus Wien nach Zürich, um eben heute am legendären Top-Event von PPI Schweiz teilzunehmen, einem wichtigen Kunden- und Branchen-Event. Welche brandneuen, innovativen europäischen Payments-Themen schüttelst du heute beim Smalltalk aus dem Ärmel? Was kann umgekehrt die Schweiz im Payments von Europa lernen?
Ja, wenn man die Schweiz und Europa vergleicht, dann gucken wir natürlich durchaus ja, mit ein bisschen Neid auf die Schweiz, wie bestimmte Dinge hier funktionieren, wie man bestimmte Dinge angeht. Die Schweiz ist ein, wie soll man sagen, etwas kleinerer, weniger fragmentierter Markt. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich zusammenraufen und Dinge gemeinsam machen. Und das verstehen die Schweizer sehr, sehr gut. Wir haben in Europa immer das Problem, dass ganz viele verschiedene Parteien mitreden wollen. Europäische Union heißt eben mit den Mitgliedstaaten oder Mitgliedsländern, dass man viele Meinungen, viele Ideen, viele Ansätze unter einen Hut bringen muss. Daher dauert es meistens ein bisschen länger. Wenn man mal auf das Thema Instant Payments guckt, Carsten hat zwar gesagt, Real-Time Gross Settlement System, das erste weltweit, was echtzeitfähig war beim Thema Instant Payments, aber für Endverbraucher waren wir in Europa ein bisschen schneller. Wir hatten einen gemeinsamen Standard, ähnlich wie bei SEPA im Massenzahlungsverkehr. Und die Schweiz zieht jetzt nächstes Jahr dann mit dem SIG 5 nach. Das ist immer so ein kleines Rennen, wer da zeitlich den Vorsprung hat und wer auch bezüglich der Innovation den Vorsprung hat. Am Ende muss man sagen, entstehen aber ähnliche Lösungen sowohl in Europa als auch in der Schweiz. Wie schon gesagt, in der Schweiz mit dem etwas kleineren Markt ist es ein bisschen einfacher, so sich die Parteien einig sind. Das ist aber eine ganz große Voraussetzung und das bekommt ihr in der Schweiz immer sehr gut hin, dass die großen Player da Einigkeit herstellen und dann bestimmte Dinge auch vorantreiben, auch übrigens bevor der Regulator einschreitet und Vorgaben macht. Das finde ich auch mal sehr beeindruckend. Bevor die FINMA also eine Vorgabe macht, eine Regulierung startet, ist man sich einig, nee, das wollen wir nicht, sondern wir wollen es selber gestalten und selber letztlich Lösungen auf den Weg bringen. Das ist ein großer Unterschied zu Europa, wo häufig der Regulator eingreift und die Banken dann eher getrieben sind als Innovationstreiber. Das war übrigens auch gestern eine Stimme in Österreich, aus der Zentralbankenwelt, die gesagt hat, sie vermisst ein bisschen bei den europäischen Banken diesen Innovationsdrang, dass die als Innovationstreiber auftreten. Die folgen vielmehr der Regulierung und dessen, was vorgegeben wird. Da, glaube ich, hat die Schweiz einen kleinen Vorsprung. Aber nichtsdestotrotz gibt es Themen, wo auch Innovationen entstehen, die jetzt nicht regulatorisch getrieben sind. Und da kommen wir wieder zu einem Punkt, den Carsten auch genannt hat, das Thema E-Billing, was in der Schweiz schon etabliert ist, wo wir einen sehr reifen Markt haben, eine sehr große Marktdurchdringung. Da sind wir gerade am Anfang, aber es entstehen auf Basis von Request to Pay, wieder am europäischen Standard, jetzt Initiativen, die sehr vielversprechend sind.
Carsten, ich möchte dieses Thema E-Billing aufnehmen, dir nochmal zuspielen und auch den Kreis etwas enger vielleicht ziehen und verstärkt darauf das Augenmerk legen, wie denn E-Bill in der Schweiz weiterentwickelt werden muss, damit das Produkt eben noch eine stärkere, tiefere Marktdurchdringung erfährt und von den Banken vielleicht auch neue Angebote rund um die E-Bill geschaffen werden können.
Ja, Matthias, ich würde sagen, wie eingangs erwähnt, wir sind schon sehr weit. Also im Retail-Segment sind wir da, wo wir sein wollen. Im Corporate-Bereich gab es immer schon automatisierte Lösungen aus den ERP-Systemen raus, die gegenseitig sich elektronische Rechnungen geschickt haben. Und was jetzt noch ein bisschen fehlt, das kommt, aber das ist geplant, das ist dieses E-Bill for Business, also für KMUs, die dann auch in strukturierter Art und Weise ihre Rechnungen downloaden können aus ihrem ERP-System. Vielleicht sind es kleinere Buchhaltungssysteme. Das fehlt, das kommt aber auf jeden Fall. Und das Zweite, wo wir dran sind, ist dieses E-Bill Direct Debit, also die Ablösung der Lastschrift als letzter Schritt. Und wenn das alles da ist, würde ich sagen, sind wir voll digital. Was uns natürlich geholfen hat, ich habe da mal so eine Diskussion in Frankreich verfolgt, wo die gesagt haben, ja, Request to Pay ist ja eigentlich so die Basis vom europäischen E-Bill-Gedanken. Und wir haben ein interessantes Request to Pay-Instrument, nämlich die QR-Bill. Also der QR-Code wird im Ausland so wie ein Request to Pay angesehen. Also wenn ich dir den unter die Nase halte und du das mit dem Handy scannst, ist das ein Request to Pay. Das ist digital, das geht schnell. Thorsten hat es erwähnt, mit Instant wird es noch schneller gehen und es wird auch Samstag, Sonntag gehen. Also wenn wir die nächsten 2-3 Jahre uns angucken, werden wir einen sehr hohen Standard haben in der Schweiz. Und dann fehlt eigentlich meiner Meinung nach fast nichts mehr. Man könnte sagen, ja, die Banken könnten vielleicht auch Multibanking-Lösungen anbieten oder eigene Debitorenportale und solche Geschichten. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich nötig ist, weil die Softwarebranche in der Schweiz ist eben auch ziemlich innovativ und du hast heute kostenlose Buchhaltungssysteme, wo du nutzen kannst. Ich glaube, wenn wir diese E-Bill for Business haben und dieses Direct Debit E-Bill, dann ist eigentlich der Kreis geschlossen und wir werden dann in ein paar Jahren voll digital sein, ja, und unser Ziel auch erreichen und ich glaube, da sind wir gut unterwegs, ja.
Die QR-Bill und der QR-Code in der Verbindung mit Payments, eine Innovation, die die Schweiz bereits eingeführt hat. Wie beurteilst du das aus deutscher Perspektive, Thorsten?
Ja, wenn wir mal auf unsere Request to Pay-Initiative gucken, beziehungsweise auf den Standard, den wir jetzt in Europa haben, dann funktioniert das leicht anders. Da wird der Request to Pay letztlich als Transportmedium für die elektronische Rechnung benutzt und aus dem Request to Pay kann dann im Online-Banking des Zahlungspflichtigen direkt die zugehörige Zahlung erzeugt werden und dann auch freigegeben werden. Das heißt, man hat mindestens mal auf der Rechnungsstellerseite kein Reconciliation-Problem, weil das, was letztlich angefordert wird, auch entsprechend im Verwendungszweck sich wiederfindet. Und wir haben damit ein Verfahren, was dann europaweit auch erreichbar sein sollte und damit auch die Reachability dann ermöglicht, die wir brauchen, damit so ein Verfahren sich auch in der Breite durchsetzen kann. Und wenn man sich mal die Use Cases anguckt im B2B-Bereich und auch die Use Cases, die dann für Banken extrem interessant sind, man stellt sich also vor, dass ein großer Rechnungssteller eine Rechnung an ein anderes Unternehmen schickt, die Bank das Ganze transportiert auf Basis von Request to Pay als Trägermedium mit der elektronischen Rechnung, dann sehe ich als Bank erstmalig, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Geschäft passiert. Ich sehe die Größenordnung des Geschäfts, die beteiligten Parteien und worum es geht. Dann habe ich die Möglichkeit, klassische Bankprodukte auf genau dieses Geschäft meinem Kunden anzubieten. Was passiert heute? Heute sieht man, dass ein Geschäft passiert ist. Nämlich dann, wenn die Buchung auf dem Kontoauszug ist oder im Vorlauf, vielleicht wenn der Kunde kommt und sagt, ich habe ein Problem, liebe Bank, kannst du mir da helfen? Da haben wir jetzt in Echtzeit die Möglichkeit, andere Dinge wie Factoring, Finanzierung etc. direkt auf diese Geschäfte anzuwenden. Auf der Retail-Seite, wenn also der Endverbraucher letztlich die Zahlungsaufforderung, die E-Rechnung empfängt und bezahlen soll, auch relativ naheliegend, kann man als Bank Konsumentenkredite, Ratenzahlung etc. vollautomatisiert dem Kunden anbieten. Man sollte auch in der Lage sein, die Kreditwürdigkeit deutlich besser abzuschätzen, als es vielleicht eine Klarna in der Vergangenheit geschafft hat. Und in Deutschland sehen wir beispielsweise bei einer Santander Consumer Bank oder einer Targo Bank, dass das Geschäft mit Konsumentenkrediten doch sehr einträglich ist.
Thorsten, das Hauptthema beim Top-Event heute wird Cloud Banking sein. Ein zweischneidiges Schwert aus Sicht der Banken. Die Cloud kann vieles vereinfachen, aber gleichzeitig entsteht eine wilde Diskussion über die Datensicherheit und die Legal- und Compliance-Aspekte, nämlich spätestens dann, wenn die Cloud-Server in einem anderen Land stehen. Wie nimmst du zurzeit mit der europäischen Brille diese Diskussion wahr und welche Chancen, vor allem auch auf mögliche neue Dienstleistungen bezogen, bringt uns Cloud Banking allenfalls im Umfeld der elektronischen Rechnung?
Ja, Cloud Banking allgemein ist ein ganz großer Trend. Naja, wenn man sagt Cloud Banking, was heißt das eigentlich? Oder der Begriff Cloud an sich? Am Ende geht es darum, bestimmte Betriebsinfrastrukturen zu etablieren, zu vereinheitlichen, Deployment-Prozesse zu vereinheitlichen. Und die ganze Systemumgebung einfach von Komplexität zu befreien. Das steckt einmal hinter Cloud-Infrastrukturen, ob es nur eine private Cloud ist, die die Banken selber aufbauen in ihren Rechenzentren, in ihren Systemumgebungen, oder ob sie eine Cloud eines Anbieters wie Google, IBM oder Microsoft nutzen, spielt dabei erstmal keine Rolle. Hinsichtlich Datenschutz, und das ist jetzt genau das, was du angesprochen hast, ist es immer sehr wichtig, dass die Infrastrukturen der Anbieter bei uns zumindest in Europa stehen. Wenn wir in die Schweiz gucken, muss das Ganze in der Schweiz stehen. Und dann gibt es noch die Frage des Zugriffs. Es darf eben auch kein Zugriff von außerhalb des regulierten Raumes erfolgen. Das heißt, in Europa, in der EU, kein Zugriff von außerhalb der EU und in der Schweiz kein Zugriff von außerhalb der Schweiz. Das sind so ganz wichtige Aspekte, womit sich aber die großen Cloud-Anbieter bisher sehr schwer getan haben. Die bauen jetzt eigene Infrastrukturen in Europa auf mit eigenem Personalstamm, sodass sie auch wirklich verhindern können, dass noch nicht einmal theoretisch ein Zugriff von außerhalb dieses regulierten Raumes erfolgen kann. Das ist erstmal der regulatorische Teil oder die regulatorische Problemstellung. Was dann noch dazu kommt, ist die grundsätzliche Problemstellung, dass häufig die Hoffnung da ist, die bestehende Infrastruktur ganz einfach in die Cloud überführen zu können. Und das funktioniert in über 90% der Fälle nicht, weil die Software gar nicht geeignet ist, um in einer Cloud-basierten oder ich sag mal ja, Container-basierten Infrastruktur betrieben zu werden. Man stellt dann fest, dass die ganzen Vorteile, die man sich von einer Cloud verspricht, nämlich einen effizienten Ressourcenverbrauch, Skalierbarkeit etc., von den bisherigen Systemen gar nicht unterstützt wird. Das führt dann dazu, dass man ja, die Dinge zwar auf, wie soll man sagen, andere IT laufen lassen kann, aber der Mehrwert am Ende nicht gegeben ist.
Vielleicht noch wegen dieser Geschichte vom Ausland und Cloud. Es gibt die größte Kantonalbank der Schweiz, die vor etwa einem Jahr die AGBs angepasst hat, wo explizit drinsteht, dass ausländische Verarbeiter zugelassen sind und sogar Verarbeitung im Ausland. Also Thorsten, auch hier ändert sich was. Ich glaube, im europäischen Regulationskontext wäre das absolut in Ordnung, wenn wir in Zukunft das zum Beispiel in Deutschland machen würden.
Da tut sich ja vielleicht eine neue Business Opportunity auf für PPI. Das freut mich sehr. Lasst uns zusammenfassen. Die elektronische Rechnung birgt also ein noch ungehobenes Potenzial an Dienstleistungen, die Banken initiieren können. Gerade mit Blick auf den Point of Sale lässt sich auch die Schweizer IBI-Lösung noch weiterentwickeln, wie wir gehört haben. Das Interesse der europäischen Banken, mit Request to Pay eine zielführende und skalierbare Architektur dafür zu schaffen, ist groß. Und eine Implementierung könnte auch eine Signalwirkung in Richtung Schweiz haben. PPI bietet mit Paysee gar eine eigene Abwicklungsplattform dafür an und wir beobachten den Markt wie immer mit klarem Blick und freuen uns gestaltend im gesamten europäischen Markt, und hier zähle ich natürlich die Schweiz aufgrund der geografischen Lage definitiv dazu, dabei zu sein. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PPI Schweiz mit Thorsten Völkel, Carsten Mieling und Matthias Hungerbühler.